oder Zukunft ist ein Muskel und der ist eben bei den allermeisten sehr wenig trainiert. Das heißt, da kann man mit sehr einfachen Übungen relativ viel rausholen und relativ schnelle Fortschritte feststellen. Genau, und das zu begleiten, das macht einfach macht Spaß.
Hi, willkommen bei Ecologies, dem Podcast für Nachhaltigkeit und digitale Kultur. Ich hoffe, ihr seid ganz gut ins neue Jahr gestartet. Da ist man ja meistens oder hoffentlich immer noch ganz frisch und hat so ein paar Ideen und Projekte im Kopf. Deshalb habe ich mir auch gleich für die erste Folge dieses Jahres einen Zukunftsforscher eingeladen, nämlich Jonas Drechsel, mit dem ich über Zukunft und Nachhaltigkeit sprechen möchte. Schön, dass ihr reinhört. Jonas, herzlich willkommen bei Ecologies. Schön, dass du da bist. Wie könnte man eigentlich ein Jahr besser starten als mit einem Zukunftsforscher wie dir? Dass Nachhaltigkeit und Zukunft, dass das was miteinander zu tun hat, das ist, glaube ich, vielen unserer Hörer klar. Mit dir wollen wir jetzt ein bisschen drüber sprechen, was das genau miteinander zu tun hat. Und da würde mich erstmal interessieren, was man als Zukunftsforscher eigentlich so macht.
Ja, danke für die Einladung. Genau, ich bin in einigen verschiedenen Bereichen unterwegs. Ich bin nirgends festangestellt. Ich bin seit eigentlich schon immer solo selbstständig unterwegs, aber halt in verschiedenen Bereichen assoziiert und würde sagen, wenn ich auf meine Zukunft gucke, sind es drei Bewegungen, in denen ich aktiv bin oder drei Richtungen, sage ich mal. Das eine ist wirklich eher die Bewegung. Das Projekt heißt Missionswerkstatt. Da stelle ich mir vor, dass Missionen in Zukunft gesellschaftlich, politisch, organisational normal sind. Das heißt, Menschen und Organisationen können viel leichter handeln. Der Staat sorgt für unterstützende Rahmenbedingungen und Zukunft kann gestaltet werden, anstatt so Used Futures zu reproduzieren, also so verbrauchte Zukunftsbilder, die viele mit sich rumtragen. Das ist so das eine, die politische Ebene, sage ich mal, wo ich auch das Projekt ist beim Verein D2030 angedockt, wo verschiedene Zukunftsforschende zusammenarbeiten. Und das zweite ist mein Freelance-Kollektiv Young K, das wir jetzt seit einem Jahr am Start haben. Das ist eher, läuft unter dem Motto Business mit Purpose. Also da wäre meine Vision, dass die Arbeit mit wünschenswerten Zukünften ein produktiver Standard wird und in Organisationen es verankert ist, sich eben ja dahin zu bewegen, wo man eigentlich hin will und sich nicht nur abzumühen an den alltäglichen Sorgen, die man vielleicht mit sich so rumträgt. Und ja, da haben wir Prinzipien entwickelt, wie wir Zukunft der Arbeit besser machen. Es basiert so ein bisschen auf so einem Dreiklang aus grundlegenden zukünftigen Kompetenzen. Dann, wie wird Zukunft konstruiert und wie wird sie auch kommuniziert, in den Diskurs gebracht, ausgehandelt und dann ja damit auch über die Vorstellung in die Realität überführt. Und unser Angebot als Freelance-Kollektiv ist eben, dass sich Organisationen Teams zusammenstellen können, die sie für sich brauchen, um Probleme zu lösen und selbst handlungsfähiger zu werden. Das wäre dann so Bewegung 2, Vision 2. Und das dritte ist dann wirklich nochmal Ehrenamt. Das ist kritische Zukunftsforschung, eine Community, die daran arbeitet, alternative Zukünfte in Realutopien zu verwandeln. Das habe ich tatsächlich noch aus meinem Master Zukunftsforschung, also das kann man auch wirklich studieren. Ich habe das an der FU Berlin studiert vor acht Jahren. Da kam das als so ein Kernthema, was mich besonders interessiert hat und das ist in Deutschland noch so gar nicht angekommen. Also es gibt internationale Diskurse zu dem Thema und die wollen wir einfach bekannt machen oder die in meiner Vision sind die bekannt. Verwandte Disziplinen greifen auf kritische Zukunftsforschung zurück. Es existiert ein lebendiger Austausch und alternative Zukünfte werden nicht nur gedacht, sondern auch gemacht. Das vielleicht mal so als ungefähr einen Rahmen, was man als Zukunftsforscher so machen kann.
Ja, wunderbar. Es klingt auch total viel schon nach Machen und nach ganz konkreten praktischen Projekten und gar nicht so sehr, ich mache mal Spaß, nach Glaskugel oder was man so denken würde. Ne? Gar nicht irgendwie Visionen zu entwerfen, sondern korrigiere mich viel auch so nach Organisationsentwicklung, Arbeit in Unternehmen und solche Dinge, ne? Zu versuchen, Organisationen besser zu machen, deren Zukunftsfähigkeit, deren Zukunftsdenken zu stimulieren, sicher in Workshops und solchen projektorientierten Formaten, gehe ich von aus.
Genau, ich bin eigentlich der klassische Workshop-Zukunftsforscher, wenn du so willst.
Ja, und dann würde mich nur interessieren, so die kritische Zukunftsforschung, sagtest du gerade, kannst du das noch so ein bisschen mappen für uns? Was macht die genau kritisch? Was macht die vielleicht auch anders als die vielen großen Zen-Forscher, die ja auf allen großen Panels und Kongressen dieser Welt unterwegs sind?
Ja, man kann sich das so vorstellen. Also es gibt so diesen berühmten Futures Cone, also wo du heute stehst, aus all den Sachen, die halt in der Vergangenheit passiert sind, hat dich zu dem Punkt oder dich oder eben auch eine Organisation dahin gebracht, wo du eben jetzt stehst, und dann guckst du aus diesem Blickwinkel auf Zukunft. Dieser Frame, den du dann eben siehst, wenn du das ausleuchtest, ja, der ist ja ein bisschen in unserer Zukunftsforschungssprache kontingent, man kann auch zufällig sagen. Also das ist ja quasi nicht, also das ist konstruiert, das hat sich halt ergeben. Das ist also, und das kann eben verändert werden. Und das ist, was kritische Zukunftsforschung eigentlich macht. Also gar nicht so sehr zu sagen, wie könnte Zukunft anders sein, sondern eben zu sagen, warum denken wir heute so darüber, über Zukunft, wie wir denken. Und wenn man eben die Perspektive ein bisschen verändert, dann sieht man eben auf einmal ganz andere Dinge.
Okay, also man muss ein bisschen mit der Vergangenheit abschließen, oder? Oder alles aus der Vergangenheit zu erklären. Man macht ja oft sozusagen Retrospektive zur Antizipation, also schaut oft zurück, wie alles so geworden ist und war, und leitet daraus ab, was werden könnte.
Genau, also klassischer Trend ist ja nichts anderes als, okay, die letzten 5 Jahre hat sich ergeben, dass alle jetzt darüber sprechen und jetzt geht man davon aus, dass das immer mehr wird. Ist halt manchmal so, ist aber auch oft genug nicht so. Und nur weil das so sein könnte, heißt ja auch immer noch nicht, dass man das auch so haben will.
Ja, genau. Wir leben ja in einer Zeit, wo es vielleicht auch an Zukunften mangelt. Was würdest du sagen? Wir leben in sehr polarisierten Zeiten, wo Leute immer ganz klar ihren Standpunkt vertreten und so weiter und Out-of-the-Box-Thinking vielleicht ein bisschen rar geworden ist. Gibt es mehr Nachfrage nach Zukunft? Oder leben wir in einem Zeitalter der Alternativlosigkeit, wie man das auch oft liest?
Ich habe vor, glaube ich, 8 Jahren habe ich so Science Slams dazu gemacht, dass quasi, also dass es ja lustig ist, dass quasi eine Partei sich Alternative nennt, wo gerade alle irgendwie auf der Suche nach Alternativen sind, die aber überhaupt keine Alternative ist, weil sie ja eben sehr extrem eigentlich gewisse bestehende Dinge reproduziert oder rückgreift auf verklärte Vergangenheiten, die es so gar nie gab.
Ja, genau.
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das ist quasi die Phase 1 in unserer Missionswerkstatt, unserer Methode, die wir da entwickelt haben. Es nennt sich Imaginationsbarriere überwinden.
Okay.
Also sich überhaupt vorstellen können, dass es anders sein könnte. Ne? Also es ist eine interessante Gleichzeitigkeit, die mir gerade aufgefallen ist, dass ich eigentlich ja es gut finde, dass man sich viel mit der Gegenwart beschäftigt, anstatt eben immer nur Zukunft so als Eskapismus dann vielleicht zu betrachten, da könnte alles anders sein. Ja, aber da könnte es halt auch nur anders sein, wenn man jetzt erkennt, was man heute anders machen muss, damit sich das dann in einigen Jahren so manifestiert.
Ja, und man braucht auch eine Vision, oder? Man braucht ein Ziel, man braucht eine Idee. Machen Traum vielleicht auch, wo man hin will, ne?
Genau, das ist also, finde ich, das ist das sehr Schöne an dem Missionsansatz per se, dass die Mission eigentlich als Brücke agiert zwischen der Vision einerseits, also dem größeren Zielbild und der Handlung andererseits. Und die Mission manifestiert dann sozusagen die Handlungsleitlinien, auf welche Werte setzt man dabei und wie geht man diesen Weg?
Ja, interessant. Genau. Und dazu wollen wir heute auch kommen, oder das soll heute auch im Zentrum unseres Gesprächs stehen. Nicht so sehr die großen Visionen, sondern eher so das, was man machen muss, wie man Zukunft produzieren kann, herstellen kann, vorantreiben kann. Und du hast uns heute 7 Hacks aus der Zukunftsforschung mitgebracht. Dazu hast du auch einen Artikel geschrieben, auf den wir gern verlinken, weil wir wollen das mal so ein bisschen durchgehen, mal ein bisschen deinen Werkzeugkoffer angucken. Und der erste Hack, den du mir geschickt hast, klingt erstmal abstrakt, aber auch interessant, Zukünfte als Verhandlungssache zu begreifen.
Es ist wirklich wichtig, Zukünfte zu verhandeln. Und ich glaube, also das, was du als Polarisierung ja vorhin schon benannt hast, ist genau das, dass dann ja eben nicht mehr miteinander geredet wird. Und für mich war das ganz interessant, das benenne ich in dem Artikel auch, als ich zu Gast im Master Transformationsstudien war, die eben sehr von so einer nachhaltigen Zukunft ausgehen, so im Sinne von, wenn es für uns noch eine Zukunft geben kann, dann muss sie nachhaltig sein. Ja,
ja, okay.
Und das hat auf jeden Fall gute Argumente, warum man das so sehen kann. Es ist nur im Diskurs, also es plausibilisiert diese Zukunft nicht besonders gut. Es ist eher ein Dogma. Also zu sagen, es geht nicht anders, es kann nur so gedacht werden.
Ja.
Das kommt dann natürlich so in gewisser Weise oberlehrerhaft rüber, wenn man eben allen sagt, ja, es geht aber nur so. Also, und dann sagt halt jemand anders, ja gut, aber ich flüchte mich jetzt in irgendwelche Vergangenheiten und beschwöre, dass es so wird, wie es in den 70ern für Arbeiterinnen war und ignoriere halt andere Fakten und dann ist man mitten in der Polarisierung drin.
Genau, und das gerade im Nachhaltigkeitsdiskurs sowohl meint, sag ich mal, der auch ist, ist sehr schnell zu beobachten, dass man sich als Klimaaktivist oder vielleicht auch als Nachhaltigkeitsmanager im Unternehmen schnell darauf versteift, wie du sagst, dogmatisch das Zielbild und die Lösung vor Augen zu haben. Wenn Zukünfte Verhandlungssache sind, wie verhandelt man denn am besten?
Also was ich halt als Begriff sehr hilfreich finde oder als Konzept ist die Plausibilität. Die verabschiedet sich eben ein Stück weit von so objektiven Kriterien und sie legt halt offen, was sind die Argumente und die Überzeugungen und die Studien und die Hintergründe, die mich dazu bringen, dieses Argument zu führen. Und das halt transparent zu machen und zu sagen, guck mal, ja, deswegen, wir haben ja schon drüber gesprochen, ich habe auch irgendwie 14 Links mitgebracht, die man dann hinterher sich nochmal angucken kann und ja, dann können sich die Hörenden gerne hinterher selber nochmal ein Bild machen, wie viel Quatsch ich erzähle und wie viel, worauf das so basiert halt, ne? Und ich glaube, darum geht es am Ende des Tages eben, es ist ja auch so ein bisschen so ein bewusster werden darüber, ja, welche Einflüsse man eben gerade mit sich rumträgt, auf was, also welche Geschichte. Und die dann eben immer wieder offen auch mitzubringen und zu sagen, ich habe aber nicht, also das ist mein jetziger Stand, ich biete ihn an sozusagen. Und von dort aus kann man dann vielleicht wieder gemeinsam anders Zukünfte konstruieren. Ne? Und das ist dann vielleicht ja auch der Übergang zum zweiten Punkt, ist dann eben konkret zu machen. Also
ja, super interessant. Ich hätte dich sonst gefragt, wie verhandelt man mit Leuten, die ne, so dogmatisch sind oder so extremistisch sind in ihren Meinungen und nicht verhandeln wollen, aber eben auch die zu hören, dann eine Resonanz herzustellen, die auch zu Wort kommen zu lassen bis zum gewissen Grade, das ist natürlich ein ganz guter Hinweis. Genau, und wie du sagst, kommen wir zum zweiten Hack. Mach es konkret oder lass es. Das klingt nach einem ganz direkten Statement, einer ganz konkreten Handlungsanweisung. Was versteckt sich dahinter?
Naja, es geht so ein bisschen darum, man kann natürlich irgendwie Smart City oder sowas sagen, wir wollen eine Smart City oder KI ist die Zukunft oder alles muss klimaneutral sein, ja. Aber das ist dann halt genau sowas, da ist man dann eben dafür oder dagegen.
Ja.
Aber also so, mach halt nicht ganz so viel drüber reden, würde ich sagen, sondern dann eben gucken, wie kann man eine kleine Veränderung demonstrieren, die in die Richtung geht, anstatt eben 10 abstrakte Absichtserklärungen abzugeben. Ne? Und was könnte ein Experiment sein, wo man einladen kann, um irgendwie spielerisch auch in ja rauszufinden, wie man vielleicht Dinge doch anders machen könnte.
Kommen wir zu 3. 3 ist Mythen aufdecken. Das klingt auch erstmal spannend. Was steckt dahinter?
Ja, das ist so ein bisschen die Idee der, also die Kernmethode der kritischen Zukunftsforschung, die sogenannte Causal Layered Analysis, die eben nach so einem Eisbergmodell vorgeht und sagt, wenn wir über Zukunft sprechen, haben wir halt auf so einer obersten Ebene so scheinbare Fakten und wenn man dann aber tiefer geht, sieht man mehr so Strukturen und Zusammenhänge und dann eben auch Weltsichten und Mythen und naja, dann prallen da eben verschiedene Dinge aufeinander. Und es ist eben wichtig, eine gemeinsame Sprache dann auch zu finden, weil wenn du als Nachhaltigkeitsmanager Nachhaltigkeit sagst, meinst du vielleicht ganz was anderes als das, was irgendwie der CEO oder ein Entscheider dann auch nochmal darunter sich vorstellt. Ne? Das fand ich ganz interessant, das hatte ich, glaube ich, mal in der Neuen Narrative Magazin gelesen, sehr empfehlenswert. Da war so ein jetzt, also jemand, der das schon irgendwie seit 15 Jahren oder so macht und der meinte, wenn er in Projekte reingeht, ist eigentlich das Erste, was er macht, so ein Versuch über Stakeholder-Maps und so weiter erstmal so eine Art Glossar herzustellen. Wer spricht eigentlich wie, über was, wie ticken die und was ist so eine Sprache, die irgendwie funktionieren kann und dann was sind dann vielleicht auch, und dann kann man vielleicht auch sanft eben rangehen und auch mal über gewisse Mythen, also eben wieder, da sind wir wieder bei Punkt 1, dann
Verhandeln, miteinander sprechen, genau, solche Dinge.
Genau, und plausibilisieren, warum vielleicht also das doch ein Mythos sein könnte. Möchte ich auch nochmal betonen, das ist ja auch der Trump-Effekt. Also jetzt ist er mit einer Strategie am Start und in den USA ist gerade alles total dramatisch. Und dann wird sofort dieser kurzfristige Trend so fortgeschrieben, dass das Ende der Demokratie in den USA schon feststeht.
Ja.
Das ist völlig absurd. Liebe Leute, das ist völlig absurd. Das ist so ein kurzes Aufflackern. Also das ist auch, also das ist ja deren Interesse. Also dadurch, dass das dann so rezipiert wird, verstärkt sich diese Zukunftsvorstellung. Anstatt sich darauf zu konzentrieren, Alternativen aufzuzeigen und zu sagen, was könnte denn passieren, damit eben dort wieder eine Demokratie entsteht, damit eben gewisse Begriffe nicht besetzt, kulturkämpferisch besetzt werden. Das ist also mein Appell, das ist unsere Aufgabe als sich tendenziell progressiv, liberal, offene Menschen, Verstehende, dass wir nicht da stehen bleiben, uns zu empören, sondern Dinge anzubieten und danach zu handeln. Mhm. Und da sind wir dann vielleicht schon beim vierten Punkt, dass man eben als wunderbare Argumentationshilfe sich immer wieder das einlädt, was eben andere auch schon machen. Weil das also, das ist quasi meine große Wissensdatenbank in meinem Kopf ist halt, zu allen möglichen Themen zu wissen oder es auch schnell recherchieren zu können. Da gibt es einfach gute Beispiele, anstatt eben dann zu sagen, wir müssen uns nachhaltig umstellen, zu sagen, die anderen machen das gerade und wenn wir nicht mitziehen, werden wir einen extremen Wettbewerbsnachteil haben. Es
muss auch eine schöne Aufgabe sein für dich, dann halt Beispiele zu sammeln, oder könnte eine schöne Aufgabe für uns alle sein, im Sinne vielleicht so eines konstruktiven Journalismus, wie der das ja auch betreibt, gute Nachrichten zu sammeln, Dinge zu sammeln, die funktionieren, anstatt immer nur auf das zu gucken, was dann scheinbar ganz schlimm und ganz katastrophisch dem Ende entgegentreibt. Es gibt von der Zeit so ein ganz interessantes, die haben mal so Ausreden, Klimaausreden gesammelt. Ja. Ne? Und es geht immer los mit aber die Chinesen, aber. Ne? 1000 Steps hat man vorher, damit man sich ja nur selber nicht bewegen muss. Deshalb, gut, dass du das nochmal sagst.
Und gleichzeitig, umgekehrt, also ich will auch auf keinen Fall irgendwie sagen, das Individuum hat für alles die Verantwortung und unser Konsum ändert irgendwie die ganze Dynamik. Ich würde da immer eher auf so systemische Logiken und eher so größere Hebel. Also du als Vater weißt das ja wahrscheinlich auch, man kann sich nicht choose your battles wisely.
Auf jeden Fall.
Genau. Und deswegen hier nochmal Hack Nummer 4, solche Trends als Argumentationshilfe zu nutzen, heißt eben nicht nur zu gucken, welche Trends schon da draußen sind, wovon andere sprechen, sondern Trends sind auch was Konstruiertes. Ne? Trends entstehen dadurch, dass man sagt, das ist jetzt ein Trend. Und damit man sagen kann, das ist ein Trend, muss man halt Signale sehen.
Ich bin nochmal neugierig, was ist für dich gerade so in der öffentlichen Debatte der größte Mythos, der den richtigen Blick auf Zukunft verstellt?
Also wenn ich jetzt frech zurückgespielt, würde ich sagen, die Art der Frage. Also quasi so dieses, wir brauchen irgendwie diesen einen großen, zentralen, gesellschaftlichen Hebel und wenn man das nur versteht, dann wird sich alles ändern. Ich würde das auch ein anderer, neben der Critical Future Studies ist das ein anderer Begriff, den ich auch jetzt als nächstes wahrscheinlich nochmal mehr aufgreifen würde, um das nochmal mehr auch in Diskurse einzuspeisen, ist Agency. Das würde man im Deutschen eher am ersten als Handlungsfähigkeit beschreiben. Und ich würde sagen, darum geht es für mich im Kern, weil das auch mit Selbstwirksamkeit einhergeht, sich seine Hebel eben zu suchen und nicht darauf zu warten.
Auch kleine Schritte können schnell viel verändern, ne? So, in a nutshell. Okay. Aber ich will noch auf einem konkreten Mythos mal rumreiten. Zum Beispiel die große Frage nach Technologie, ne? Ist das ein Mythos, dass man sagt, oder wie müsste man das diskutieren oder framen, dass man sagt, mit mehr Technologie, meinetwegen konkret in Form von KI, können wir viele Nachhaltigkeitsprobleme oder Herausforderungen lösen? Ist das ein Mythos in dem Sinne, ein Narrativ, dass man kritisch diskutieren muss? Oder wie würdest du an solche Fragen rangehen?
Wenn man gerade schon sich sehr schwer tut, irgendwie in Innovation und Veränderung zu investieren, für irgendwelche KI-Workshops wird immer noch mal ein Budget freigemacht. Ne? Also mein Take ist da relativ, also ich bin da relativ, ich bin gerne so ein Late Adopter. Ich finde das immer alles gar nicht so. Ich mag ganz besonders eigentlich immer dann mal so einen Schritt zurück zu gehen und zu sagen, was heißt das, was heißen denn gewisse Dinge vielleicht auf einer längeren Zeitdimension. Und da deutet sich ja dann zum Beispiel beispielsweise bei KI relativ stark an, dass viele große Versprechungen eigentlich überhaupt nicht mehr in diesem Tempo genährt werden, wie wir es irgendwie kurz mal hatten, als dieser totale Boom da war. Ne?
Ja, also, genau. Ja, und wir alle wissen, dank der Hype-Cycles, ne, wie solche Debatten auch verlaufen oder vielleicht da, wie du sagtest, müsste man sich mal die konkreten kleinen Anwendungsfälle von Technologie für mehr Nachhaltigkeit angucken, ja. Beispielsweise, wie man KI in der Industrie einsetzen kann, um Fertigungsverfahren nachhaltiger zu gestalten und viele Use Cases mehr. Aber an sich, also ich halte es zumindest für einen großen Mythos, immer so pauschal zu glauben, je mehr Technik man einsetzt oder die Probleme der Technik, die sie verursacht hat, mit Technik lösen zu können. Aber gut,
voll.
Wir werden da
voll.
Jetzt
also ich finde, die konkret. Überschrift des Jahres für mich hat gerade Le Monde Diplomatique rausgebracht mit Atomkraft für Chatbots.
Ja, eben, dann in dem Zuge ja, sehen wir auch eine Rückkehr der Vergangenheit und nicht unbedingt ein Denken.
Genau, weil es so energieintensiv wieder ist, ne? Also quasi, ja. Also das ist ja das Erste, was man, also wenn du da sagst, das kann gewisse Nachhaltigkeitsprobleme lösen, dann muss es ja überhaupt erstmal, also müssen ja die Nebenfolgen eingepriesen werden. So. Also. Und da trifft quasi das eine auf das andere. Also quasi Atomkraft, das Thema, wo die Nebenfolgen bis zum Schluss externalisiert wurden. Mhm. Also der Staat irgendwie für alle Risiken gebürgt hat. Und dann kommen die Chatbots, wo es im Zweifel wieder sehr ähnlich sein wird. Also
ja. Beides Themen, die lang in die Zukunft reichen. Kommen wir mal zur Hack Nummer 5, Realutopien erzählen statt fordern. Realutopien, das klingt in sich ja so ein bisschen widersprüchlich. Ich meine, ich bin mit dem Begriff vertraut, aber Utopien, denkt man ja immer, sind eher so abstrakte Zukunftsentwürfe, die sollen aber real sein. Was ist eine Realutopie und warum ist es wichtig, sie zu erzählen, anstatt nur abstrakte politische Forderungen zu machen?
Ich würde sagen, Realutopien, das sind so wie so eine Art so wirklich Meilensteine. Also so die wirklich großen Dinge, die irgendwie erreicht wurden. Ich hatte da zuletzt mal Kontakt mit SPD-Politikerinnen. Denen haben die Augen geleuchtet, als ich gemeint habe, ihr müsst mal anfangen, euren Mindestlohn als diese Realutopie zu erzählen, die es eigentlich ist. Ne? Also wenn du mal zurückguckst irgendwie, auch die Riesenkampagne, die dagegen lief, das ist das Ende des Industriestandorts und das wird Millionen Arbeitsplätze kosten und so weiter. Nichts davon ist eingetreten.
Eben.
Aber das sind dann natürlich so Verhandlungsmoves, um den Mindestlohn niedriger zu halten. Aber am Ende des Tages ist ein Mindestlohn ein Ding, was wirklich einfach eine Realutopie ist. Und so kannst du halt durchgehen, auch, keine Ahnung, Nachhaltigkeitsberichterstattung ist auch eine Realutopie.
Hm.
Also erzähl das mal den Club of Rome-Leuten aus den 70er Jahren, dass das jetzt, also als noch niemand überhaupt wusste, was Nachhaltigkeit ist, dass es jetzt eine Berichterstattung darüber gibt. Ne?
Mhm. Ja.
Und dann kannst du das halt durchgehen und also anstatt immer mehr zu fordern und zu sagen, ja, das muss aber alles besser werden und dies und das, eben überhaupt auch das abzufeiern, das ist ja sowieso so ein Thema, also Erfolge, die, also so, ne, man ist immer, also ich würde sagen, das ist so eine Quintessenz des Kapitalismus, dass man nie die Erfolge des Moments genießt, weil man immer noch mal als Mangelwesen, das man ist, ja noch wachsen muss und noch über sich hinaus wachsen muss und noch mehr erreichen muss sozusagen.
Mhm.
Und ich glaube, das Beste, was man gegen den Kapitalismus im Alltag machen kann, ist erstmal immer wieder innezuhalten und einfach Erfolge zu feiern und zu sagen, das ist jetzt da und das ist gut.
Mhm.
Das haben wir geschaffen.
Mhm.
Und natürlich auch, darauf können wir aufbauen, da bleiben wir nicht stehen, aber wirklich erstmal auch einfach nur das sich anzugucken.
Hast du einen Vorschlag für Nachhaltigkeitskommunikatoren, Nachhaltigkeitsmanager, wie die sich jetzt durchsetzen, wo das Thema ja gerade so im Backlash begriffen ist? Ich meine, vor ein paar Jahren war ESG noch das heiße Topic unter Unternehmenslenkern. Heute ist es so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und wird eher wie so eine bürokratische Last gesehen. Wie kriegt man da wieder Lust auf Zukunft?
Ja, ich würde einfach wirklich mich mal hinsetzen und sagen, das sind die fantastischen Dinge, die man erreicht hat. Das sind so 3 oder 5 Aspekte und das kann ja auch, also das kann ja ein guter Mix sein. Ne? Das eine kann auch sein, dass es zum Beispiel deutlich wirtschaftlicher wurde, dadurch, dass man irgendwie, weiß ich nicht, eine Art der Kühlung gefunden hat, die eben deutlich nachhaltiger ist.
Ja, genau.
Kann ja Hand in Hand gehen, ist ja oft gar kein Widerspruch. Das andere kann irgendwie sein, dass man ein Ding erreicht hat, das man vorher nie für möglich gehalten hätte. Mhm. Das andere wiederum kann sein, dass man einfach in einer Wertschöpfungskette, die immer schon so war, Dinge verändert hat. Also so, ich würde mich da relativ, also realutopisch in dem Sinne, ne? Also du kannst immer sagen, das sollen jetzt wieder alle mehr auf dem Schirm haben. Mhm. Was ist denn los mit euch? Quasi die Fakten gehen ja nicht weg. Aber ich glaube, das ist gerade nicht die Kommunikationsstrategie, die besonders gut greift, sondern einfach, also man kennt das ja auch von Veganerinnen. Mhm. Ich finde, vegan sein ist so ein gutes Beispiel. So, der Best Case ist ja, dass du einfach strahlst und dich freust und eine gute Zeit hast und Leute dich fragen, was, also du siehst so fit und gesund und glücklich aus. Mhm. Und dann kannst du erzählen, naja, ich habe das umgestellt und seitdem habe ich dies und das und quasi niemand mag diejenigen, die irgendwie so belehrend durch die Gegend laufen und sagen, ja, aber es ist viel gesünder und ich habe da 17 Studien zu gelesen und ja, okay. So. Mhm. Wie man miteinander in Kontakt kommt und wie man Themen auf die Landkarte setzt, würde ich immer sagen, eher durch Inspirationen und durch Best Cases. Also ich meine, Realutopien sind ein Stück weit sowas wie Best Practices, nur eben vielleicht ein Stück weit weniger aus der reinen Wirtschaftslogik kommend, sondern eben eher in so einem gesamtgesellschaftlichen Konstrukt gedacht.
Ja, interessant. Also kurzer Tipp an Nachhaltigkeitskommunikatoren und Manager, die Geschichte positiver zu erzählen und auch anhand der Errungenschaften der kleinen Schritte anstatt den drohenden Zeigefinger auf CO2-Ausstoß und einer Klage auch vielleicht über diesen Backlash, den es gerade gegen das ESG-Thema gibt und so. Ja. Okay, wieder vor die Welle zu kommen, wieder ein bisschen positiver zu werden, das ist sicherlich gut. Wir kommen mal zu Hack Nummer 6 und der heißt Science Fiction als Inspiration. Das klingt ja erstmal gerade in so Krisenzeiten eigentlich ganz entspannt.
Ja, ich würde auch sagen, das ist vielleicht auch der entspannteste der Hacks, in dem Sinne, dass man sich einfach mal angucken kann, was es da draußen schon für Geschichten gibt, die die einfach auch Freude und Lust machen. Ne? Also es gibt natürlich diesen Mainstream Science Fiction, der vielleicht eher auch aus so einer, okay, die Welt ist zusammengebrochen und jetzt ist alles anders und irgendwie über die letzten überlebenden Menschen machen irgendwas.
Ja, gibt's auch sehr martialische, männliche Dominierungsfantasien, ne, im Science Fiction. Aber die meinst du nicht?
Die meine ich tendenziell nicht. Also daraus kann man sicherlich auch Inspiration ziehen, aber nicht unbedingt die ich meine. Ja. Also nicht unbedingt diese dystopische, sondern eher die antidystopische. Und da ist meine Kollegin vom Young K-Kollektiv sehr aktiv. Die hat letztes Jahr das Buch rausgebracht, Zukunft ohne Angst. Mhm. Und entwickelt da dieses Konzept der Antidystopien. Und das ist so, würde ich sagen, eine der führenden Science-Fiction-Analystinnen in Deutschland, Isabella Herrmann. Mhm. Und die sagt halt, sie hat sich halt viele aktuelle Bücher genauer angeguckt und sagt, hat rausgearbeitet, es gibt so eine neue Bewegung, die eben weniger nur die Katastrophe herbei erzählt, sondern zeigt, wie Leute trotz den Verhältnissen, die schwierig sind, eben Dinge gut machen. Mhm. Und wie Menschen in dysfunktionalen Systemen Handlungsfähigkeit erhalten. Mhm. Und so aus der Zukunftsforschung, wenn man sich so ein Buch angucken kann, das vielleicht am meisten so all dieses vereint, wo wir jetzt heute drüber sprechen, wäre Kim Stanley Robinsons Ministerium für die Zukunft.
Ah ja, das habe ich auch gelesen.
Das macht ja irgendwie Veränderungen so trotz Komplexität sehr gut vorstellbar. Ne? Also da wird so diese Komplexität schön auseinandergedröselt und man sieht so, es gibt so verschiedene Ecken und Enden, wo irgendwie was gehen kann und wo also auch so ein bisschen Zufall und ein bisschen Glück, aber am Ende des Tages lohnt es sich halt dran zu bleiben.
Ja, okay, super. Das wird schon mal einer unserer Buchtipps. Ich habe es auch gelesen, kann das auch nur empfehlen, auch weil es eine interessante Kombi zwischen Facts und Fiction ist. Also ne, ja. Eine interessante Mischung, ja, eine Geschichte zu erzählen und Utopien zu entwerfen und aber auch auf konkrete Handlungen und auf Technologien einzugehen. Also Kim Stanley Robinson ist auch, mag man problematisch finden, auch ein Climate-Tech-Befürworter bis zum gewissen Grade. Ne? Also der hätte nicht so viel, der hätte jetzt nicht so viel gegen die technologische Lösung. Der
das stimmt, dieses, wie heißt das nochmal, dass dieser Coin, den er da einführt, das ist ja, also das ist die größte Schwäche des Buches, würde ich sagen, dass das ja sich während, also in den 5 Jahren oder 6 Jahren, wo das Buch jetzt raus ist, sich das quasi schon gezeigt hat, dass das auf keinen Fall funktionieren wird.
Ja.
Aber gut, also wie gesagt, darum geht es auch nur ein Stück weit, weil es liegt nicht an diesem einzelnen Hebel, sondern an dem Zusammenspiel der verschiedenen Dinge, die dann irgendwie, also da, eher so dieses gesamtsystemische, wo es halt verschiedene Akteure braucht, das ist meiner Meinung nach das, was das Buch dann besonders gut macht.
Ja, klar. Und an den konkreten Schritten und ja, Dingen, die das Ganze präsentiert. Kommen wir zu Hack Nummer 7 von Szenarien zu Missionen. Was Missionen und Visionen sind, das wissen Unternehmen und Organisationen ja ganz gut oder auch nicht, musst du mal sagen, oder definieren das ganz oft für sich selber. Was steckt da hinter diesem Hack? Und wo setzen da Zukunftsforscher wie du an?
Ja, genau, es braucht halt diesen Übergang. Ne? Also das ist eben, also das ist auch dieser Grundansatz von Jan Kay, unserem Freelance-Kollektiv, dass wir so von beiden Seiten kommen. Auf der einen Seite Zukunftsforschung, die oft eben sehr saubere und qualitativ hochwertige Analyse darüber liefert, wie Zukünfte aussehen könnten. Und das dann aber nach einem Report häufig aufhört. Und auf der anderen Seite so Transformationsprojekte, auch ja Nachhaltigkeitsprojekte und so weiter, die eher auf so bauchgefühligen Visionen basieren oder gar nicht so ganz genau scharf haben, wohin soll das eigentlich gehen. Und da ist aus unserer Sicht eben, das habe ich eben bei der Missionswerkstatt schon gesagt, aber auch darüber hinaus Missionen eben gute Brücke. Also die Missionen können definieren, wie wünschbare Zukünfte dann wahrscheinlicher werden können. Die sind spezifischer und operational und nicht eben eine abstrakte Vision, aber eben inspiriert von verschiedenen Szenarien, die man sich anschauen könnte und sollte, ohne zu sagen, diese eine Zukunft suchen wir uns jetzt aus und so wird's und dann planen wir da jetzt hin. Das ist eben halt nicht, wie es aus meiner Sicht funktioniert. Also eine gute Mission erzeugt in gewisser Weise schon auch einen Handlungsdruck und schafft dann eben Strukturen, in denen ja Veränderung gemacht werden kann.
Du siehst dich als Zukunftsforscher, wie ich das jetzt so verstanden und rausgehört habe, eher als so eine Art Facilitator, also als eher jemand, der Prozesse begleitet und in Gang setzt. Kannst du noch mal so kurz zusammenfassen, wie so ein Prozess aussehen kann, wenn du zu einem Unternehmen gehst oder in eine öffentliche Organisation? Kannst du noch mal ein Beispiel machen, was es da so für verschiedene Schritte gibt? Das ist ja sicherlich sehr individuell hier und da, aber wie gehst du so vor, wenn du da anfängst? Das würde mich noch interessieren.
Ja, das ist tatsächlich sehr individuell. Also das ist das geht von eben Einzelworkshops, wo man mal in 4 Stunden ein paar Grundbegriffe sich anguckt und so ein bisschen hinterfragt, wie plausibilisiere ich eigentlich meine, oder wie wird bei uns in der Organisation, wie werden da Zukünfte plausibilisiert und welche fallen auch eben hinten runter und warum?
Stichwort Mythen aufdecken, richtig?
Genau. Also das war ein großer Erfolg, zum Beispiel diesen Workshop habe ich im Herbst bei einer großen deutschen NGO gemacht. Und das Ergebnis war im Prinzip, dass sie gesagt haben, wir sind zu sehr eigentlich die plausible Alternative. Also wir sind nicht mehr radikal genug. Wir wollen wieder mehr preposterous sein. Wir wollen wieder mehr ins Absurde gehen und auch eben ein bisschen mehr richtige Alternativen bieten und nicht nur die Erzählungen, die schon irgendwie im System halbwegs angekommen sind, noch mehr reinzupuschen. Also das kann Das kann so ein ganz kleiner Baustein sein und tatsächlich so Wunschprojekte wären einfach sehr viel länger. Also wenn ich mir jetzt ein Projekt mit Jan Kay und daran arbeiten wir eben gerade zusammenbauen könnte, dann wäre das immer mindestens ein halbes Jahr, weil man einfach auf sehr vielen Ebenen Dinge angehen kann und sollte, damit dann wirklich was Gutes bei rauskommen kann, ne? Und bisher arbeite ich tatsächlich sehr häufig eher in so Versatzstücken und arbeite
Ist ja
halt.
sicherlich auch wie jeder Transformationsprozess ein längeres Unterfangen, ne? Dass man so einen Weg gemeinsam geht und das eigene
Genau.
Denken zu verändern, die eigenen Mythen aufzudecken, wissen wir hoffentlich alle, ist auch manchmal gar nicht so einfach, sicherlich.
Genau, und das, was ich eben vorhin meinte, ne? Also so, das ist auch ein bisschen, das ist dann am Ende des Tages ein bisschen mein Agency-Problem, weil ich gerne eben ja dann auch ein bisschen mehr anschieben möchte, möglicherweise, als das, was dann vielleicht möglich ist, wenn man eben nur für, weiß ich nicht, 5 Tage irgendwo dazugeholt wird. Dann kann ich eben in dem Rahmen das rausholen, was eben geht, und das ist meistens doch gar nicht so wenig, weil man eben so, ne, also die allermeisten, also ja, da wird immer so augenzwinkernd gesagt, so der Zukunftsmuskel oder Zukunft ist ein Muskel, und der ist eben bei den allermeisten sehr wenig trainiert. Das heißt, da kann man mit sehr einfachen Übungen relativ viel rausholen und relativ schnelle Fortschritte feststellen. Genau, und das zu begleiten, das macht einfach macht Spaß. Also ja, das ist mein großes Ziel für die nächsten 10, 15 Jahre, dass ich jetzt Aber wenn wir bei diesem Muskel trainieren sind, dann irgendwie, ne, man sieht so, wie sich erste Muskel bilden. Aber ich würde gerne mal dann irgendwie die Bodybuilder am Ende sehen nach 5 Jahren, die dann eben entsprechend wirklich diese Zukunft auch stemmen können, die sie sich dann ausgemalt haben. Und das ist also die große Herausforderung, glaube ich, von mir, aber auch von der Zukunftsforschung allgemein. Deswegen ist also ein Grund aus meiner Sicht, warum wir ein Stück weit auch immer noch in der Nische zu sehr sind, dass wir zwar wirklich hilfreiche Dinge on top liefern können, aber zu wenig diese Wirksamkeitserzählung, also zu wenig Wert auch drauf gelegt wird in der Branche leider, dass am Ende eben auch wirklich was Nützliches bei rauskommt. Und das ist natürlich, ja, dann bleibt man immer so ein bisschen so die, naja, kann man machen, ist irgendwie schön, aber wie zahlt das jetzt auf das Überleben der Organisation ein? Und das ist ja gerade in Deutschland auf jeden Fall gerade eine große Frage für viele. Und ich
Ja,
würde
klar.
sagen, sehr stark, sehr stark.
Ja, das denke ich auch. Ich meine, wenn man das jetzt in Zahlen und wissen will, wenn man den Return on Invest von so einem Zukunftsworkshop rechnet und das alles in Zahlen messen will, dann wird es sicherlich schwierig, aber man kann eben nicht alles in Zahlen messen. Und was du alles erzählst, also out of the box zu denken, den Zukunftsmuskel zu trainieren, zu lernen, auch die kleinen Erfolge zu feiern, zu sehen, was man geschafft hat, sind sicherlich alles total wichtige Bausteine, ne? Und wir beide, und ich denke, wir alle wissen irgendwo, dass es ganz wichtig ist, erstmal das eigene Denken und auch das eigene Handeln zu verändern, bevor das dann immer konkret was bringt und einen voranbringt oder was auch immer. Ja.
Nein, ich habe schon, also ich würde schon darauf dazu plädieren oder so. Meine ganze Erfahrung ist quasi dieses, also ich würde sagen, die Aufklärung in dem Sinne ist halt gescheitert, dass man sich gedacht hat, man muss nur so ein bisschen darüber nachdenken und ein bisschen neue Erkenntnisse, und dann sickert das schon durch. Nee, das ist quasi, also da ist bei mir eine gewisse Unzufriedenheit. Also wenn man mit mir arbeitet, kriegt man schon immer so einen, nee, nur dieses reine Denken alleine, das verändert die Welt noch nicht. Wir müssen schon, und ne, das ist jetzt diese ganzen Hacks, die zahlen alle so ein bisschen darauf ein, dass man eben immer so kleine Erfolgserlebnisse auch generiert, die über einen Report hinausgehen. Also dass man wirklich so zeigen kann, wir haben gelernt, hier gibt es Best Practices, hier gibt es Realutopien, wir haben unsere eigenen Prototypen gebaut, wir haben irgendwie eine Science-Fiction-Story geschrieben, die Leute wieder mit reinholt. Wir haben gelernt, wie wir mit anderen ins Gespräch kommen können, um diese Zukünfte zu plausibilisieren, um die nach innen und nach außen irgendwie weiterzutragen. Also das ist quasi so der Anspruch, diese Gleichzeitigkeit von Kopf öffnen und diese Leute zu befähigen, das, was sich bei ihnen ergeben hat, dann weiterzutragen in die Organisation und in die Welt.
Okay. Interessant. Und das Ganze ist sicherlich auch eine emotionale Geschichte, oder? Ich meine, Denken und Fakten sind nicht alles. Kriegt man da so einen, gehen die Leute beschwingt aus deinen Workshops? Wie ist so die Stimmung?
Ja, so. Also ich glaube, das gibt immer wieder die Bestätigung. Also das eine Rückmeldung von wirklich einer ja, so einem Young Professional, die wird auf jeden Fall ihre Karriere in dem Konzern, wo sie da ist, machen. Und die war am Ende des Workshops so ganz, das war so anstrengend, Jonas, das war so anstrengend, aber ich bin total dankbar, weil das ist quasi komplett gegenteilig zu dem, wie ich in meinem Alltag denke.
Mhm. Ja.
Das war total spannend, das wird mich noch lange beschäftigen, was wir heute angesprochen haben. Und ja, das ist schön.
Super. Wunderbar, Jonas. Vielen Dank dir. Ich glaube, das wird uns alle noch beschäftigen und nachhallen. Alle, die jetzt zugehört haben, und wir sind alle dazu aufgerufen, ein bisschen unseren Zukunftsmuskel zu trainieren. Ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Das war ein total interessantes Gespräch und gerne bis bald.
Danke dir. Bis bald.
Es gibt so viele Sachen, worüber wir noch hätten sprechen können, ich und Jonas, und so viele Themen, die wir hier und da angerissen haben. Wie schon im Gespräch gesagt, haben wir eine ganze Menge Links und Buchtipps, die ich alle in die Shownotes packe. Und wie immer gibt es natürlich eine gekürzte Fassung unseres Gesprächs auf meinem Blog. Bis bald, macht's gut. Ciao.